Weg mit dem Kleber.
Geht jemand kurz
weg? Kleber, ja.
Weg
mit
dem Kleber.
Nächste Kleber.
Aua!
Die Nerven liegen blank auf Berlins Straßen. Seit mehr als einem Jahr blockieren Klimaaktivistinnen und Aktivisten zu Stoßzeiten den Verkehr, indem sie sich auf den Asphalt oder an Fahrzeugen festkleben. Genervt sind inzwischen eigentlich alle Beteiligten. Autofahrerinnen und Autofahrer stehen im Stau, die Polizei muss ständig die Straßen räumen, die Staatsanwaltschaft hat erhebliche Mehrbelastung und die Aktivistinnen und Aktivisten sind genervt, weil die Politik nicht auf ihre Forderungen eingeht. Wir fragen uns heute, soll das ewig so weitergehen? Kommen wir aus der Nummer wieder raus oder gibt's jetzt Proteste in Endlosschleife? Und damit herzlich willkommen zu Berliner und Pfannkuchen, dem Podcast für Berlin-Kenner und alle, die es werden wollen. Mein Name ist Ann-Kathrin Hipp, ich bin verantwortliche Redakteurin beim Tagesspiegel Checkpoint.
Und ich bin Anke Mürre, stellvertretende Chefredakteurin beim Tagesspiegel.
Berliner und Pfannkuchen, der Podcast vom Tagesspiegel Checkpoint.
Ja, die gute Nachricht vorneweg, wir haben es heute pünktlich ins Podcaststudio geschafft und alle anderen vermutlich auch, also nicht ins Podcaststudio, aber zu ihrer Arbeit. An diesem Freitagmorgen gab es keine einzige Straßenblockade, nur den üblichen Stau. Ich glaube, gegen 9 waren es 12 Minuten Verzögerung auf der A100.
Wobei man dazu sagen muss, dass es für uns sowieso wenig Sinn ergibt, mit dem Auto zum Tagesspiegel zu kommen, weil wir einfach um die Ecke wohnen, da können wir zu Fuß laufen oder Fahrrad fahren. Also wir haben da tendenziell ohnehin kein Problem. Für alle anderen war heute auch mal Protestpause, aber es wird ein kurzes Vergnügen sein. Am Montagmorgen soll es nämlich schon weitergehen. Laut eigenen Angaben wollen die Aktivistinnen und Aktivisten dann nicht nur Berlin lahmlegen, sondern im ganzen Land Sitzblockaden errichten.
Ja, es geht jetzt seit mehr als einem Jahr so. Mehr als 1000 Straßenblockaden haben die AktivistInnen nach eigenen Angaben bereits durchgesetzt. Und wir wollen uns heute so ein bisschen mit der Frage beschäftigen, wir haben es eben gesagt, wo oder wie soll und kann das eigentlich alles enden? Und wie das so ist, wenn man über das Ende philosophieren will, macht es meistens Sinn, sich einfach auch nochmal den Anfang anzuschauen. Und genau das machen wir jetzt. Wir blicken einmal auf den Ursprung der Proteste der letzten Generation und die finden sich tatsächlich im Jahr 2021.
Nicht ganz zufällig, denn das war das Jahr der Bundestagswahl und da saßen dann plötzlich mehrere hungernde Menschen vorm Reichstag.
Nachdem Fridays for Future über mehrere Jahre hinweg zwar Millionen Menschen auf die Straße gebracht hat, politisch aber zumindest nicht so viel erreicht hat, dass die Politik sich irgendwie konkrete Ziele gesetzt hätte, um das 1,5-Grad-Ziel zu erhalten, treten 7 junge Menschen in den sogenannten Hungerstreik der letzten Generation.
Und ihre Forderungen waren vergleichsweise bescheiden, zumindest im Verhältnis zur recht drastischen Protestform. Nämlich, was sie gefordert haben damals, war erstens ein Gespräch mit dem zukünftigen Staatsoberhaupt. Das wurde dann ein gewisser Olaf Scholz. Und zweitens die Einsetzung eines Bürgerrats, der der Politik sofort Maßnahmen gegen die Erderwärmung vorgeben sollte.
Ja, einer der Mitstreiker sagte damals, Hungerstreiks werden in der Geschichte dann gemacht, wenn es keine anderen Wege mehr gibt, um darauf aufmerksam zu machen. Das ist gerade eine Frage von Leben und Tod.
Damit ist eigentlich schon der Tonfall gesetzt für die nächsten Monate. Das waren zwar noch sehr wenige, die sich darin beteiligt haben, aber es zieht sich dann so durch. Also damals waren es Henning Jeschke und Lena Bonacera. Die haben ganze 27 Tage dort gesessen und nichts gegessen. In den letzten Stunden haben sie dann auch noch das Trinken eingestellt und damit dann zumindest das erste ihrer Ziele erreicht, dass nämlich der frisch gewählte Bundeskanzler Olaf Scholz ihnen ein öffentliches Gespräch angeboten hat. Das ist dann allerdings nicht ganz so gut gelaufen, sagen alle Beteiligten. Scholz hat sich danach darüber beschwert, unter anderem, dass die Aktivistinnen und Aktivistinnen ihm immer wieder ins Wort gefallen seien.
Aber was die letzte Generation zu diesem Zeitpunkt schon merkt, ist, dass sie all in gehen kann und will und dass sie eben auch durch Druck
Dinge erzeugen kann. Also sie haben natürlich irgendwie ihren Körper eingesetzt, haben da schon quasi, sind da aufs Ganze gegangen und haben gemerkt, okay, wenn wir jetzt irgendwie uns selbst geiseln auf eine Art, ist das vielleicht ein Druck, dem die Politik nicht standhalten kann und dann kommt sie vielleicht auf uns zu.
Dieses Nicht-Aufgeben, ne, ein Treffen erzwingen, das ist ihnen ja durchaus gelungen, auch wenn der Rest dann nicht so gut geklappt hat aus ihrer Perspektive, aber so geht es dann eben auch weiter. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, um die Logik auch dieser Proteste zu verstehen und diese Hartnäckigkeit und das Nicht-Aufgeben. Also wie geht es dann weiter Ende Januar? 2022 beginnt die Gruppe mit den jetzt inzwischen schon berüchtigten Straßenblockaden.
Ja, und sie machen die unterschiedlichsten Aktionen, also von der Lahmlegung des Hamburger Hafens und des BERs über die Ölpipeline in Schwedt, die sie abgedreht haben, bis zu Aktionen in Museen. Wir kennen es alle, Kartoffelbrei und Tomatensuppe sind geflogen. Sie gehen immer weiter und warum sie all das machen, was sie machen, das haben wir an der Stelle eine der Aktivistinnen und die Sprecherin der letzten Generation gefragt, Lilly Schubert.
Wir leisten seit anderthalb Jahren Protest, weil wir in den letzten Jahrzehnten gemerkt haben, dass Klimaschutz von der Bundesregierung, von den Bundesregierungen auch davor, nicht ernst genommen wird. Es wird mit kleinen, hier mal ein Gesetz, hier mal eine Veränderung argumentiert und wir brauchen aber einen übergeordneten Plan, wie wir auf die drohende Katastrophe reagieren können, die ja wissenschaftlich belegt ist. Und dafür sind wir auf die Straße gegangen und haben gesagt, Petitionen, Demonstrationen reichen eben schlichtweg nicht mehr aus.
Was man an der Stelle aber vielleicht auch dazu sagen muss, diesen übergeordneten Plan, den die Aktivistinnen und Aktivisten von der Regierung fordern, den haben sie selbst auch nicht so richtig. Also man kann das natürlich in Frage stellen, müssen die den haben oder nicht. Fest steht aber, er ist auch dort nicht zu finden und das, was sie fordern, das entwickelt sich immer so in unterschiedliche Richtungen so ein bisschen weiter. Also am Anfang sind sie dann, als sie auf die Straße gegangen sind, für ein Gesetz gegen die Lebensmittelverschwendung auf die Straße gegangen. Später wollten sie ein Tempolimit auf Autobahnen und ein 9-Euro-Ticket umgesetzt wissen. Und als sie gemerkt haben, das funktioniert irgendwie auch nicht so richtig, haben sie dann nochmal weiterentwickelt ihre Forderungen und haben gesagt, diesen Bürgerrat, also wir erinnern uns vielleicht, den hatten wir jetzt am Anfang der Folge schon mal genannt, das war das, was gefordert wurde, ganz am Anfang, als sie in den Hungerstreik gegangen sind, den haben sie dann nochmal weiterentwickelt zu einem Gesellschaftsrat, der nochmal mehr Befugnisse hat und haben das dann zu ihrer Hauptforderung auserkoren. Also da gab es durchaus irgendwie immer Anpassungen, einen Wandel, das hat sich irgendwie immer weiterentwickelt. Und was man auch sagen muss, was sich weiterentwickelt hat, war tatsächlich die Professionalisierung oder die Strukturierung dieser letzten Generation, die ja letztlich aus so einer kleinen Gruppe entstanden ist, die dann gewachsen ist und die, anders als Fridays for Future zum Beispiel, nicht basisdemokratisch funktioniert. Also da gibt es einen Inner Circle von ziemlich konkret 6 Leuten, die entscheiden, was ist unsere Strategie, wie geht es weiter, welche Aktionen planen wir im Großen und Ganzen, also was ist unsere Linie. Und dann gibt es, da gibt es diese schöne tierische Bezeichnung von Bienen und Hummeln. Also Bienen, das sind all jene, die die Blockaden beispielsweise durchführen und Hummeln, das sind die, die eher so im Hintergrund arbeiten und quasi dafür sorgen, dass Unterkünfte da sind, dass Essen da ist. Also die so ein bisschen, sage ich mal, die Bienen supporten.
Von Bienchen und Blümchen. Auch das ist irgendwie süß. Aber man kann sagen, die Bienen und die Hummeln werden immer mehr. Es summt weiter und dazu hören wir nochmal Lilly Schubert.
In den letzten Monaten im April mehrere hundert, fast 1000 Menschen, über 1000 Menschen zu manchen Zeitpunkten, die in Berlin waren, die eben auf die Straße gegangen sind, die blockiert haben, die gesagt haben, ich bin bereit, hierfür auch verhaftet zu werden. Und diese Solidarisierung, insbesondere auch seit den Razzien, die Anmeldungen, die wir seitdem erleben, die Anfragen, wie kann ich mitmachen, das war tatsächlich nochmal überwältigend.
Ja, mit den Razzien meint sie natürlich die Durchsuchungen Ende Mai. Da wurde in 15 Objekten in mehreren Städten wurden Razzien durchgeführt. Damals mit dem Vorwurf der Bildung einer kriminellen Vereinigung.
Ja, ob das jetzt in dieser Härte gerechtfertigt war oder nicht, darüber wollen wir an dieser Stelle gar nicht groß diskutieren. Was man aber auf jeden Fall sagen kann, es wurde nach allem, was bekannt ist, nichts Gefährliches gefunden. Viele Warnwesten, viel Klebstoff und es hat der Gruppe nicht geschadet, eher im Gegenteil.
Nach den Razzien sind laut Angaben der letzten Generation mehr als 300.000 Euro Spendengeldern auf ihren Konten eingegangen und hunderte Menschen haben sich bei Protestmärschen deutschlandweit solidarisiert mit der Gruppe. Leute, die vielleicht auch vorher gesagt haben, der Protest passt mir eigentlich nicht, haben jetzt gesagt, oh naja, also so gegen sie vorzugehen ist vielleicht auch übertrieben, also so eine Art jetzt erst Rechtsstimmung habe es da gegeben, sagt die letzte Generation. Und ein weiterer Effekt war, dass die geplante Sommerpause, die die Gruppe zuvor angekündigt hatte, dann einfach mal
abgesagt wurde und sie sprechen jetzt von neuen Protestformen, die sie entwickeln werden.
Ja, vielleicht nochmal, weil du diese 300.000 Spendengelder auf den Konten, die jetzt dazu kamen, angesprochen hast. Das ist natürlich, wenn wir darüber sprechen, wie lange hält die letzte Generation durch, auch ein interessanter Punkt, wie finanzieren die sich eigentlich? Aktuell läuft das vor allem über Spenden. Das heißt, sie sind natürlich irgendwie auch auf ein Wohlwollen von gewissen Teilen der Gesellschaft irgendwie angewiesen. Und es läuft auch über einen Climate Emergency Fund. Das ist eine amerikanische Organisation, die im Prinzip Spenden sammelt und damit weltweit Gruppen fördert, die sich gegen die Erderwärmung einsetzt. Es wird von der US-Steuerbehörde als gemeinnützige, steuerbefreite Organisation anerkannt. Aber wie da genau die Vernetzungen sind, das weiß man gar nicht so richtig. Ist aber auf jeden Fall ein Punkt. Solange Geld fließt, können dann natürlich auch einige Vollzeitaktivistinnen sagen, wir konzentrieren uns jetzt irgendwie komplett auf diesen Protest. Wenn das Geld abgedreht ist, muss man vielleicht sich andere Gedanken machen, wie man das Essen irgendwie auf den Teller bekommt.
Es scheint im Moment zumindest genug Leute zu geben, die genug Geld haben, die Sache zu unterstützen. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch immer größere Gegenwehr gegen diese Proteste. Also wer sich da auf der Straße festklebt, der muss auch immer häufiger damit rechnen, dass er attackiert wird, angeschrien, bespuckt, weggezerrt. Also da wird teils gedroht, sie anzufahren. Das ist schon, wenn man sich da die Videos, die darüber kursieren, anschaut, teilweise ganz schön heftig, was die da abbekommen.
Und das ist jetzt sozusagen der Ist-Stand, hochkochende Emotionen auf der einen Seite, eine Politik, die sich nicht erpressen lassen will, auf der anderen Seite keine Lösung weit und breit. Und nu ist die große Frage, wie finden wir aus diesem Schlamassel wieder heraus? Ja, am einfachsten ist es natürlich erstmal bei denen nachzufragen, die das Ganze machen. Wann hört das Ganze endlich oder ja, endlich, man kann schon sagen endlich, weil eigentlich wollen ja alle, dass es aufhört. Selbst die letzte Generation will das wahrscheinlich. Wann hört das Ganze endlich auf? Das haben wir Lilly Schubert von der letzten Generation gefragt.
Wir würden als letzte Generation die Proteste insgesamt und eben in Berlin unterbrechen, wenn unsere Bundesregierung den Gesellschaftsrat einberuft und dann eben weiterhin schauen und sie wirklich beenden, wenn diese Ergebnisse vom Gesellschaftsrat öffentlich diskutiert und dann eben auch von der Regierung mit Nachdruck ins Parlament eingebracht werden.
Also aufmerksame Zuhörerinnen merken, sie sagt, Proteste unterbrechen, wenn der Forderung nach einem Gesellschaftsrat nachgegeben wird. Und beenden, sagt sie nur in dem Zusammenhang, wenn Ergebnisse von diesem Gesellschaftsrat tatsächlich dann auch ins Parlament eingebracht und umgesetzt werden. Das ist natürlich alles so ein bisschen wenn, weil man weiß ja überhaupt nicht, wenn es diesen Gesellschaftsrat gäbe, sind das dann überhaupt im Zweifel die Maßnahmen, die der fordert, genau, die dann auch am Ende umgesetzt werden. Also es ist so ein bisschen, wir halten uns irgendwie alle Türen offen und legen uns nicht fest.
Ja, es klingt ein bisschen nach, okay, wir beenden die Proteste, wenn die Ergebnisse uns in den Kram passen und was das eigentlich für Ergebnisse sein sollen, das wissen sie selber noch nicht so genau.
Ja, und wenn es schon von der letzten Generation keine konkrete Antwort gibt, dann dachten wir, fragen wir an der Stelle, und ihr werdet ihn im Podcast immer mal wieder hören, einen Experten, der sich mit Protest in unterschiedlichen Formen forschend auseinandersetzt, nämlich Dr. Jannis Grimm. Er arbeitet an der Freien Universität Berlin und wir haben ihn gefragt, wann enden solche Proteste typischerweise?
Zum einen enden soziale Bewegungen, wenn das Thema einfach nicht mehr ein Thema ist. Ja, das kann dadurch passieren, dass sich niemand mehr für Klimaschutz interessiert. Das ist aber aktuell angesichts eben der Dringlichkeit und der wachsenden Dringlichkeit vom Klimawandel eben nicht zu erwarten. Ja, zweitens kann es natürlich passieren, dass Gruppen durch Repression klein gehalten werden. Das ist aber gerade in Demokratien nicht unbedingt immer erfolgsversprechend. Das heißt, soziale Bewegungen sterben selten, sondern im Prinzip entwickeln sie sich oft weiter in andere Richtungen, ja. Das heißt, viele AktivistInnen, die jetzt zum Beispiel bei der letzten Generation waren, die waren ja vorher auch bei Fridays for Future oder viele waren bei Extinction Rebellion oder bei Ende Gelände oder anderen Gruppen. Da gibt es halt sehr viel Kontinuitäten. Das Dritte kann natürlich sein, dass man eben eingeht auf einzelne Forderungen dem Ganzen und sozusagen eine kompromisshafte Lösung. Und das können ja durchaus extrem gewinnbringende Konstellationen sein.
Kurz zusammengefasst, Thema versandet, Protest entwickelt sich weiter oder Politik geht auf die Forderungen ein.
Ja, gehen wir das Ganze doch mal durch. Punkt 1. Klimawandel ist kein Thema mehr. Kann man sagen, es passiert zwar punktuell, dass das Ganze so ein bisschen von der Aufmerksamkeitsagenda verschwindet, wie das in Anfangszeiten der Corona-Pandemie der Fall war oder auch beim Ukraine-Krieg. Aber mittelfristig können wir, glaube ich, davon ausgehen, dass uns das Thema im Großen und Ganzen weiter beschäftigen wird.
Ja, also wahrscheinlich wird uns das Thema mindestens so lange beschäftigen, wie wir leben. Wahrscheinlich auch noch alle anderen darüber hinaus, so lange, bis die Erde dann doch irgendwann runtergeht.
Fang du nicht auch an hier mit so Apokalypse-Szenarien?
Nein. So, Punkt 1 ist also, kann man schon mal so ein bisschen abhacken. Ja, und dann gucken wir uns vielleicht jetzt an der Stelle einfach mal die nächste Variante oder die nächste Möglichkeit an, die uns der Protestforscher Jannes Grimm gesagt hat. Er sagte nämlich, es gibt ja quasi noch diese Möglichkeit, dass am Ende die Regierung irgendwie eine Art Deal eingeht mit den Leuten von der letzten Generation und dass dadurch die Proteste enden. Nun haben wir ja eben schon von der letzten Generation selbst gehört, dass das so ein bisschen in den Sternen steht, ob das tatsächlich auch passiert. Also es wurde so ein bisschen rumgedruckst, ob man dann die Proteste wirklich beendet oder ob man sie unterbricht und was dann genau passiert. Aber ich glaube, man kann an der Stelle auf jeden Fall festhalten, es würde sicherlich nicht schaden, wenn es da irgendwie gemeinsame Verhandlungen, gemeinsame Deals, was auch immer gäbe. Man würde auf jeden Fall das Ende des Protests vielleicht so ein bisschen einläuten oder sich dem zumindest annähern, würde das passieren. Und da wollen wir uns jetzt so ein bisschen angucken, wie realistisch ist das? Also gibt es diese Möglichkeit eigentlich noch, dass die aktuelle Hauptforderung der letzten Generation, nämlich dieser Bürgerrat, von dem wir eben gesprochen haben, dass der wirklich noch umgesetzt wird?
Ich fand das ganz interessant, weil die Grundlogik, die Grundidee findet sich eigentlich auch im Koalitionsvertrag der Ampel. Seite 8, Überschrift, lebendige Demokratie.
Hören wir doch mal rein.
Wir wollen die Entscheidungsfindung verbessern, indem wir neue Formen des Bürgerdialogs wie etwa Bürgerräte nutzen, ohne das Prinzip der Repräsentation aufzugeben. Wir werden Bürgerräte zu konkreten Fragestellungen durch den Bundestag einsetzen und organisieren. Dabei werden wir auf gleichberechtigte Teilhabe achten. Eine Befassung des Bundestages mit den Ergebnissen wird sichergestellt.
Ist nah dran, gibt aber einen kleinen feinen Unterschied, nämlich in diesem Koalitionsvertrag steht nicht drin, dass die Beschlüsse dann auch sofort bindend wären. Das heißt, der Bundestag müsste sich damit befassen, aber es würden immer noch die Politikerinnen und Politiker entscheiden, ob etwas umgesetzt wird oder nicht. Das will die letzte Generation ja ganz eindeutig anders.
Ja, und das ist auch gut so. Also nicht, was die wollen, sondern dass das da so drinsteht. Denn abseits von aller Sympathie für den Klimaschutz, warum sollten wir jetzt etwas, das irgendwelche Bürgerinnen in irgendeinem willkürlich zusammengewürfelten Gremium beschlossen haben, dann in ein Gesetz oder in irgendwelche Maßnahmen kippen? Da bin ich schon froh, wenn da dann doch die demokratischen Prozesse im Grundsatz eingehalten werden.
Ja, und da kann man sagen, du siehst es so ähnlich wie die Ampelkoalition. Wir haben nämlich mal bei allen drei Regierungsparteien tatsächlich nachgefragt, wie realistisch ist es, dass ihr doch noch auf die letzte Generation zugeht und ihre Forderungen übernehmt. Von den Grünen haben wir nur ein kurzes Statement bekommen. Haben Sie vielen Dank für Ihre Anfrage. Leider müssen wir aus Kapazitätsgründen absagen. Wir bitten um Verständnis. Ich sag mal so, Robert Habeck hat auch einigermaßen viel zu tun gerade. Vielleicht.
Ja, der hat andere Sorgen.
Andere Sorgen. Wobei ja auch Mitsorge ist. Naja, wie auch immer.
Ja, aber es ist nicht, vielleicht ganz kurz, es ist nicht überraschend, denn die Grünen sind natürlich die am meisten damit hadern. Ja, also das hat sich auch beim Berliner Parteitag am vergangenen Wochenende wieder gezeigt. Die sind irgendwie dafür, weil sie natürlich die Sache unterstützen, also Klimaschutz im Allgemeinen natürlich die DNA und die Gründungsmythos dieser Partei ist. Aber wie ihnen das um die Ohren fliegt, wenn sie die Blockaden unterstützen, das hat sich gezeigt, als Clara Herrmann, Kreuzberger Bürgermeisterin, sich mal hingestellt hat und gesagt hat, ich bin dabei, ich unterstütze das. Das war ein ganz schöner Shitstorm, den sie da abbekommen hat. Und vielleicht nochmal zur Einordnung, aktuell Umfrage des Instituts YouGov, da lehnen knapp 80% der Deutschen diese Form der Proteste entweder voll und ganz oder zumindest eher ab.
Ja, so wie die FDP, die hat uns immerhin dieses schriftliche Statement geschickt.
Für die Freien Demokraten steht fest, Klimaschutz erreichen wir nicht durch Störungen der öffentlichen Ordnung, sondern durch Maßnahmen wie eine moderne Infrastruktur, klimafreundliche Mobilität, einen Ausbau der erneuerbaren Energien und einen wirksamen Emissionshandel. Die Blockadepolitik der letzten Generation trägt hingegen nichts zu konkreten Lösungen bei. Zur Umsetzung ihrer Forderungen steht es der Gruppe offen, am demokratischen Diskurs teilzunehmen und politische Mehrheiten für ihre Positionen zu organisieren.
Die SPD hat uns eine Sprachnachricht geschickt, danke dafür. Und zwar kommt die von Annika Klose, ehemalige Vorsitzende der Berliner Jusos und jetzt ist sie im Bundestag. Und sie sagt, mit dem Gesellschaftsrat wird es schwierig.
Also zu dem Thema zu arbeiten, finde ich erstmal grundsätzlich eine gute Fragestellung. Gleichzeitig glaube ich nicht, dass es eine gute Idee ist, dass das dann sofort verbindlich ist. Schließlich ist es immer eine Frage der Mehrheitsfindung und dafür haben wir gewählte Abgeordnete aus allen Parteien, die eben auch dann die gesellschaftlichen Mehrheiten wirklich repräsentativ abbilden können. Und deswegen fände ich es nicht gut, wenn eben die Ergebnisse des Gemeinschaftsrates oder Bürgerrates sofort Verbindlichkeit erhalten, sondern das sollte schon durch den Deutschen Bundestag dann diskutiert und beschlossen werden.
Was Bundeskanzler Olaf Scholz von den Aktionen der Aktivistinnen und Aktivisten hält, hat er ja kürzlich auch nochmal gesagt. An einer Schule in Kleinmachnow, er hält die Aktion für völlig bekloppt.
Ein Statement, das ich wiederum für völlig bekloppt halte, weil ich glaube, dass die Art und Weise der Kritik und die Wortwahl in diesem Fall absolut nicht zielführend ist.
Was man vielleicht an der Stelle noch einmal angucken kann, wenn wir über die Politik und ob sie auf diese Forderung eingeht, mit beachten kann. Es gibt natürlich aktuell auch die Möglichkeit, dass nicht die Bundespolitik auf die Forderungen eingeht, sondern zum Beispiel das Land oder andere Städte haben das gemacht. Das heißt, es geht nicht darum, dass sie das umsetzen, weil die können natürlich auf Bundesebene nicht einen Gesellschaftsrat umsetzen. Es geht dann am Ende darum, dass sie sich wiederum beim Bund dafür einsetzen, dass dieser Gesellschaftsrat eingesetzt wird und dafür bekommen sie Blockadefreiheit von der letzten Generation.
So oder so ähnlich hat das funktioniert in Hannover, in meiner schönen Heimatstadt. Da rollt der Verkehr wieder zur Rush Hour, genauso wie in Marburg und Tübingen, denn dort haben die Oberbürgermeister Deals mit der letzten Generation geschlossen. Also Deals nennen es die einen, die anderen sagen, man hat einen Kompromiss geschlossen. Jedenfalls sind sie.
Die anderen sagen sie, man hat sich ja pressen lassen. Also die einen sagen so, die anderen so.
Jedenfalls gibt es da aktuell keine Proteste mehr. Und ob das auch eine Lösung für Berlin wäre, das haben wir den grünen Oberbürgermeister von Hannover, Belit Onay, gefragt.
Also ich würde mich jetzt mit Ratschlägen zurückhalten. Das muss man vor Ort entscheiden, weil auch die Rahmenbedingungen, die politischen Gegebenheiten immer sehr, sehr unterschiedlich sind. Aber gleichzeitig kann man sagen, in Hannover hat das gut funktioniert. Und man kann heute, glaube ich, festhalten, es ist besser, miteinander zu sprechen, als nicht miteinander zu sprechen. Gerade wenn man sich die Polarisierung anschaut, in der wir uns gerade ja bundesweit befinden, da ist Hannover doch ein Beispiel, wo wir heute, glaube ich, sehr zufriedenstellend festhalten können. Wir haben hier wirklich einen Frieden geschlossen und haben es auch geschafft, uns wieder auf das zu fokussieren, worum es eigentlich gehen muss, nämlich Klimaschutzmaßnahmen.
Friedensverhandlungen hannoveraner Art. Man hat sich im Prinzip zusammengesetzt, eine Position ausgearbeitet, die die Position der letzten Generation war und die dann einvernehmlich an die Bundesregierung geschickt mit der Bitte, das Ganze umzusetzen.
Klingt wahnsinnig einfach. Könnte man doch auch in Berlin machen, oder?
Könnte man, macht man aber nicht. Also in Berlin ist eigentlich relativ klar, dass es da auf lokaler Ebene keinen Deal geben wird. Da ja, ist die Offenheit gegenüber Gesprächen mit der letzten Generation ein bisschen zurückhaltender. Da tickt Berlin unter der aktuellen Regierung ein bisschen anders, würde ich sagen.
Kai Wegner hat wörtlich gesagt, ich verhandle nicht mit Radikalen, die Straftaten verüben und mit erpresserischen Methoden arbeiten. Ein Staat darf sich niemals erpressen lassen.
Ja, und dieses Berlin ist anders, das sieht auch Lilly Schubert so, von der letzten Generation, allerdings mit einer anderen Sichtweise, sage ich mal.
Da eben die Bundesregierung in Berlin sitzt, ist das der Ort, wo wir langfristig auch immer wieder hinkehren werden, weil einfach da wir direkt vor der Haustür sind. Wenn Kai Wegner mit uns ins Gespräch kommen möchte, ist aber natürlich das auch nicht in Stein gemeißelt. Also was solche Gespräche ergeben, ist natürlich immer offen. Und das ist ja auch das, was wir eben immer sagen. Wir machen das nicht aus Selbstzweck, wir machen das nicht aus Spaß. Wir wollen auch nicht nach Berlin fahren. Ich komme nicht aus Berlin. Ich würde viel lieber hier bei mir zu Hause sein, wo es ruhiger ist, wo es schöner ist. Und das geht uns allen so. Deswegen, also wenn dann natürlich da was rauskommt, wir freuen uns nicht mehr kommen zu müssen.
Oh Gott, wir freuen uns nicht mehr, nach ins schreckliche Berlin kommen zu müssen. Da hat man ja schon fast Mitleid.
Zu Hause ist es viel ruhiger, weißt du?
Nein, aber also im Ernst, es ist natürlich, was sie da sagt, ist ein wichtiger Punkt. Die Proteste würden wahrscheinlich auch dann in Berlin nicht zu Ende gehen, wenn es hier irgendwie einen
Berliner Deal gäbe.
Berliner Deal gäbe, einfach weil wir so wichtig sind, weil wir Hauptstadt sind.
Also, wir halten fest, nach allem, was wir von den Beteiligten in Berlin gehört haben, ist davon auszugehen, dass diese Proteste hier erstmal weitergehen. Es wird weiter protestiert.
Die Frage ist nur, wie? Und da hören wir an der Stelle nochmal den Protestforscher Jannis Grimm. Es ist nämlich relativ unrealistisch, dass wir jetzt die nächsten 2, 5, 10, 100 Jahre noch weiterhin Sitzblockaden auf großen Verkehrsstraßen haben.
Protest funktioniert immer dann, wenn er uns mehr oder weniger vor den Kopf stößt, wenn er irgendwie uns auf den falschen Fuß erwischt oder so. Und das heißt, sobald man sich dran gewöhnt hat, sobald es Routine geworden wird, dann wird es zu einer Performance und dann wird es zu einer Art Ritual, wie beispielsweise der 1. Mai oder sowas. Aber es ist im Prinzip nicht mehr das Protestzeichen. Es hat nicht mehr diese streitbare Wirkung, die im Protest immer haben will und immer haben soll. Der Protest möchte ja den Status quo ändern. Sobald Protest selber zum Status quo wird, ja, dann nehmen wir ihn häufig auch gar nicht mehr wahr. Ein Großteil der Klimastreiks und friedlichen Klimademonstrationen, die es gab, die einfach als Marschproteste oder Mahnwachen stattfanden oder sowas, die gibt es weiterhin immer wieder regelmäßig. Ja, aber sie werden eben nicht mehr so stark wahrgenommen, weil sie auch nicht mehr so viel Aufmerksamkeit erzeugen. Das heißt, sobald diese Aktionen jetzt hier nicht mehr ziehen, ja, also wenn wir uns, sagen wir mal, gewöhnen an die Klimakleber in Anführungszeichen, ja, dann werden die Klimakleber was anderes machen. Das ist häufig nicht klar sozusagen, in welche Richtung das geht. Da wird viel ausprobiert einfach. Und der Werkzeugkasten ist gigantisch. Wir könnten jetzt hier stundenlang Listen aufzählen von unterschiedlichen Aktionsformen und würden dennoch kein Ende finden.
Ja, das nennt man Aufmerksamkeitsökonomie. Also man muss immer was Neues, Überraschendes machen, damit der Fokus auf der Gruppe bleibt.
Ja, und das machen sie ja jetzt schon. Also es ist so ein bisschen ja dieses Straße blockieren ist das, was sich immer durchzieht. Und dann, wie er es eben so schön gesagt hat, mit diesem Werkzeugkasten, den benutzen sie ja jetzt schon so ein bisschen und gucken, was da irgendwie drin rumliegt. Also es gab ja, was haben wir am Anfang schon gesagt, die unterschiedlichsten Sachen, die sie schon durchgesetzt haben. Jetzt gerade wandelt sich der Protest ja auch nochmal so ein bisschen. Der Fokus liegt jetzt auf den Superreichen, die durch ihre rücksichtslose Verschwendung nichts gegen die Klimakatastrophe tun. Das heißt, da wurde jetzt nicht mehr die Straße blockiert oder wird parallel zur Straßenblockade plötzlich noch die Jubiläumsfeier von Porsche blockiert oder das Sylter 5-Sterne-Luxushotel orange eingefärbt. Also diese Wandlung, die sieht man ja schon so ein bisschen.
Ja, und was ich noch interessant finde, ich habe ja vorhin schon die Umfrage von YouGov kurz zitiert, die sehr ablehnend gegenüber der Protestform ist. Die ist aber nicht so ablehnend, was den Klimaschutz allgemein betrifft. Ja, also interessanterweise finden da rund 50% der Menschen, dass die Regierung nicht genug gegen den Klimawandel tut. Also die Sache an sich ist relativ akzeptiert. Der Klimaschutz ist durchaus mehrheitsfähig, die Proteste sind es aber nicht. Und insofern ist es, glaube ich, eine, sagen wir mal, interessante Idee, sich nochmal was Neues auszudenken. Die Aktivistinnen und Aktivisten sprechen jetzt in den letzten Tagen davon, dass sie eine ganze Wundertüte an Aktionen vorbereiten. Und was da drin stecken könnte, das haben wir nochmal Lilly Schubert von der letzten Generation gefragt.
Ja, in der Wundertüte steckt ganz viel, was in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen veröffentlicht werden wird. Wir haben gestern auch, um symbolisch eben zu zeigen, hier liegt das Problem, hier liegt der Hebel, ein Privatjet auf Sylt mit Farbe besprüht und daran Banner befestigt. Und auf all solche Sachen, auf all diese friedlichen Formen eben aufmerksam zu machen, kann sich die Bundesregierung in den nächsten Wochen und Monaten vorbereiten.
Ja, dabei liegt die Betonung der letzten Generation nach wie vor auf friedlich.
Was wir von Anfang an ja gesagt haben, ist, dass das, was wir als letzte Generation machen, eben aus Überzeugung, aber auch aus strategischer Sicht immer friedlich bleiben wird. Und das ist auch was, was wir anderthalb Jahre später natürlich immer noch festhalten.
Das stimmt. Also es gibt faktisch im Moment noch keine Berichte über Gewaltanwendung der Gruppe selber. Die Frage ist ein bisschen, ob das auch wirklich immer so bleibt, ne? Denn wenn der Protest zur Gewohnheit wird, das haben wir gerade vom Protestforscher gehört, dann liegt natürlich die Überlegung nahe, dass es irgendwann radikaler werden könnte. Da gibt es aber so viele unterschiedliche Meinungen zu, man könnte sagen, Pro-Wissenschaftler, Politiker oder Jurist mindestens zwei. Wir fragen dazu nochmal unseren Protestforscher Jannis Grimm von der FU Berlin.
Ich führe selber eine Liste, mit wem alles die letzte Generation bereits verglichen wurde. Da gab es Vergleiche zur Kulturzerstörung im Nationalsozialismus, ja, zu RAF, zu sonstigen extremistischen Gruppen. Und gleichzeitig ist halt einfach zu sagen, die Gewaltfreiheit und der zivile Ungehorsam ist so eingeschrieben in die kollektive Identität dieser Gruppe, dass wirklich empirisch einfach nicht belegbar ist, dass in irgendeiner Form eine Radikalisierung dieser Gruppe stattfinden sollte. Ja, also das ist einfach ein Schreckgespenst, was da heraufbeschworen wird, was einfach nicht empirisch belegbar ist, und deswegen halte ich auch eine Radikalisierung nicht für angezeigt.
Einer, der sich aber durchaus vorstellen kann, dass es eine Radikalisierung im Gegensatz dazu gibt, ist der Extremismusforscher Matthias Quent. Und es ist ganz spannend, wie er sich das erklärt, dass diese Radikalisierung vonstatten geht. Weil ich glaube, er würde wahrscheinlich erstmal mit Jannis Grimm so weit d'accord sein, dass es quasi aktuell noch keine Radikalisierung gibt. Aber er sagt, dass Repression, und das ist ja gerade eine ganz große Debatte, wie gehen wir eigentlich mit den Klimaaktivisten und Klimaaktivistinnen um und mit all dem, was sie tun, dass Repression durchaus ein Punkt sein kann, dass wenn die immer weiter erhöht wird, dass es dann letztlich doch zu einer Radikalisierung kommen könnte.
Ja, und höhere Strafen stehen ja gerade im Raum, auch in Berlin, Stichwort Verlängerung der Präventivhaft, also Präventivhaft oder auch Unterbindungsgewahrsam genannt, mal nochmal ganz kurz erklärt. Man nimmt also eine Person in Haft, weil die berechtigte Gefahr besteht, dass diese Person direkt weiter Straftaten begeht. Aktuell sind da in Berlin bis zu 48 Stunden möglich, in anderen Bundesländern sind es mehr. Unsere neue Landesregierung Rot-Schwarz, Schwarz-Rot will das auf 5 Tage erhöhen. Das hat kürzlich Berlins neue Justizsenatorin Felor Badenberg von der CDU angekündigt.
Ja, und auch darum gibt es ja echt jetzt einfach so wahnsinnige Debatten. Ne? Was macht das? Also ich glaube, die meisten sind sich eigentlich relativ einig, dass es auf jeden Fall nicht zu einer Abrüstung sozusagen der Proteste kommt, also dass es nicht weniger Proteste werden, weil man sagt, naja, die sind jetzt irgendwie schon so drin, die sind so bereit, weit zu gehen für das, was sie da tun, die werden sich jetzt wahrscheinlich auch nicht von 5 Tagen Präventivhaft irgendwie besänftigen lassen sozusagen, mal davon abgesehen, dass Berlin beispielsweise überhaupt gar keine Kapazitäten hat, das dann am Ende wirklich umzusetzen.
Also man muss sich eigentlich nur die Entwicklung nach den letzten Razzien anschauen. Natürlich kann es, wenn das jetzt immer und immer wieder durchgeführt würde, könnte da auch irgendwo mal einen Ermüdungseffekt einsetzen. Aber eigentlich haben wir eher das Gegenteil gesehen. Ne? Die Solidarität, die erwähnten Spenden, das war schon sehr eindeutig, dass es die eher stärkt, als dass es ihnen schadet. Und wenn man sich die Logik der Gruppe anguckt, dann ist es auch ganz klar. Also wenn man davon ausgeht, dass die Welt untergeht, jetzt mal ganz platt gesprochen, dann ist es auch klar, dass es auch irgendwie egal ist, wenn man da mal ein paar Tage in einer Gefängniszelle sitzt. Ja, wenn sozusagen sowieso alle sterben werden, wenn wir jetzt nichts tun, und so ist ja die Rhetorik der Gruppe, dann ist das, was man dafür bekommt, heute natürlich völlig lächerlich.
Und dann sind wir quasi wieder am Punkt, ne, wann enden diese Proteste oder wenn sie nicht enden, wie gehen sie weiter? Also wir haben jetzt irgendwie das Fazit gehabt, okay, die Politik wird höchstwahrscheinlich, wenn es nicht nochmal irgendwas ganz Dramatisches passiert, ich weiß es nicht, wird wahrscheinlich nicht auf diese Forderungen eingehen. Die werden weitermachen. Die Frage ist eben dieses, wie werden sie weitermachen? Und ich glaube,
und wie lange halten sie auch durch?
Wie lange halten sie auch durch? Aber ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, ich bin keine Protestforscherin, ne, aber es ist jetzt mein reines Bauchgefühl, aber vielleicht wird es da am Ende doch eine kleine Gruppe geben, die sich dann doch noch radikalisiert. Weil in meiner Vorstellung, wenn man wirklich, also was fühlen, was denken die gerade? Das muss sich doch einfach wahnsinnig machen. Wenn du das Gefühl hast, ich habe hier jetzt irgendwie die Punkte, wir brauchen das. Wir
die Wissenschaft,
nicht,
ist,
die
sich
Wissenschaft
einig.
Ist sich einig. Die Wissenschaft ist auf unserer Seite. Herbert Grönemeyer bei seinem Konzert war jetzt auch auf unserer Seite. Also sie
Meinst
haben
du,
ja
die
auch
kennen Herbert Grönemeyer?
Die letzte Generation, klar, die haben das gepostet. nee, aber ich meine, also die Wissenschaft ist ja auf ihrer Seite. Das ist ja tatsächlich schon ein Punkt. Und wenn du dann quasi merkst, ich mache all das, ich klebe mich auf die Straße, ich versuche Aufmerksamkeit zu erzeugen etc. pp. Und nichts passiert, dann muss sich das doch irgendwann wahnsinnig machen. Und was machst du dann? Gibst du dann auf oder gehst du dann halt vielleicht doch eine Stufe weiter und sagst, okay, ich muss jetzt, die Erde brennt, ich muss jetzt irgendwie auch dafür sorgen, dass hier alles brennt.
Das Paradoxe, ich würde eigentlich noch einen Schritt weiter gehen. Ich glaube, dass sie mit ihren Protesten nochmal exakt das Gegenteil erreichen. Denn was wir gesehen haben bei Fridays for Future, so brav sie waren, die haben die ältere Generation damit erreicht. Die haben viele Menschen in der breiten Masse zum Umdenken im Kleinen gebracht. Und ich kenne viele Leute, die bis vor 2 Jahren gesagt haben, ja, Klimaschutz, lass mal überlegen, was wir tun können, die jetzt sagen, pff, diese Idioten, die da auf der Straße rumkleben, die haben sie doch nicht mehr alle. Also wodurch.
Wobei, ich sag mal, das ist natürlich das eine, diese Mehrheiten zu schaffen, aber ja, das, was wir vorhin auch schon gesagt haben, ne, politisch wird diese, es gibt immer noch nicht genug Maßnahmen, dass das 1,5-Grad-Ziel umgesetzt wird. Das heißt, es ist natürlich auf jeden Fall ein Schritt, dass man mehrheitlich oder mehr Mehrheiten geschaffen hat. Aber solange die Politik es am Ende nicht umsetzt, die Dinge nicht umsetzt.
Aber wir haben ja das Statement der FDP vorhin gehört. Also die können natürlich genau ihre Klientel damit bedienen, weil das vielleicht eher die Autofahrer sind, die davon wahnsinnig genervt sind. Das heißt, dass die sich irgendwie in die Richtung entwickeln, die mehrheitsfähig ist, wird dadurch eher unwahrscheinlicher. Und dass sich ein Bundeskanzler hinstellt und die Leute völlig bekloppt nennt, das hätte er sich bei Fridays for Future auch nicht getraut. Also ich sage nur, der ablehnende Diskurs gegenüber dieser Gruppe ist so heftig inzwischen, dass das der Sache eher schadet, ist meine These.
Das heißt, die These ist so ein bisschen, dass die Leute sich nicht mehr damit auseinandersetzen, wie ernst die Lage ist, weil sie letztlich mit ihrem Ärger und dem Frust über die Aktionen der letzten Generation beschäftigt sind. Oder ist da noch ein anderer Punkt?
Ich glaube eben, dass diese Weltuntergangslogik nicht so richtig verfängt. Also ich glaube, die Leute sind, man kann sagen, sie sind zu naiv und wir werden aussterben wie die Dinosaurier. Es kann passieren, keine Frage. Aber ich glaube, dass der Großteil der Leute dann einfach doch ein bisschen zu optimistisch oder die, sagen wir mit FDP-Logik, technologieoffen vielleicht in die Zukunft blickt. Also der Menschheit ist in den letzten 50 Jahren so wahnsinnig viel eingefallen. Jetzt kommt noch die KI dazu, die ja für uns jetzt eigentlich alle Probleme lösen soll. Warum sollen keine Lösungen gefunden werden, wie man die Welt dann doch noch rettet? Und ich glaube, dass der Großteil der Menschen eher, auch wenn es vielleicht naiv ist, solche Gedanken hat und deswegen...
Ja, Anke hat ihren Optimismus nicht verloren.
Immer dabei.
Es wäre natürlich, wenn es tatsächlich, wir wissen es nicht, aber natürlich wäre es die Ideallösung, wenn es tatsächlich einfach diesen technologischen Fortschritt gibt, wenn sich die Politik im Zweifel auch darauf einlässt. Sie muss sich ja nicht erpressen lassen, sie muss sich aber auf jeden Fall Gedanken darüber machen, wie kommen wir aus dieser Situation wieder raus, wie können wir, um es jetzt wieder mit den großen Worten zu sagen, unsere Welt retten. Und wenn da Lösungen gefunden werden, die dafür sorgen, dass die letzte Generation wieder ihr Leben leben kann, dass wir unser Leben wieder störungsfrei leben können und dass am Ende ja das 1,5-Grad-Ziel erreicht wird, dann wäre das doch tatsächlich ein Happy End für alle.
Amen.
Das war Berliner und Pfannkuchen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, freuen wir uns natürlich über Sterne und Bewertungen bei Spotify oder Apple. Danke vorab. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns weiterhin treu bleibt oder unseren anderen Podcast besucht. Also nicht unseren.
Kleine Empfehlung noch, wenn ihr euch für das Thema Klimaschutz interessiert und da immer auf dem aktuellsten Stand bleiben wollt, dann hört doch mal in den Tagesspiegel-Podcast Gradmesser unserer Kollegin Ruth Ziesinger rein. Diese Woche ist das Thema Scheitern die Grünen an ihrer Klimapolitik.
Ja, und wir hören uns dann nächste Woche Freitag wieder. Die Redaktion heute hatten Jessica Gummersbach und Sabine Schmidt, Produktion Benjamin Ritter, der Apparat, Musik, die mir gegenüber sitzende Wertekollegin Anke Mürre. Bis dahin.
Tschüss.
Hallo, ich bin Anke Mürre, stellvertretende Chefredakteurin beim Tagesspiegel. Vielen Dank, dass ihr unseren Podcast hört. Wenn er euch gefällt, dann probiert doch auch mal unsere digitale Zeitung aus, als E-Paper oder Digitalabo auf tagesspiegel.de. Hier bekommt ihr täglich einen guten und verlässlichen Überblick über alles, was für euch wichtig ist. Aus Berlin, Deutschland und der Welt. Jetzt einfach gratis testen unter tagesspiegel.de/probieren. Wir freuen uns auf euch.
Der Tagesspiegel aus der Welt, aus der Weltstadt.